Schönen guten Morgen. Ich habe mich ehrlich gesagt am Anfang des Gottesdienstes gefragt, welchen Eindruck meine letzte Predigt bei euch hinterlassen hat. So viele leere Plätze wie da vorne sind. Ich habe schon gedacht, da traut sich jetzt keiner mehr Vierer. Vielleicht, weiß ich nicht, habe ich letztes Mal zu laut gepredigt oder so. Ich leite es eher vielleicht ab, auch, dass es nicht an mir liegt, sondern an euren üblichen Predigern. Dass die vielleicht so, weiß nicht, vielleicht sollte man mal ein Seminar machen, wie man richtig Zähne putzt oder so, oder keine Ahnung, oder aber die Alternative wäre, es liegt nicht an dem, also wenn es an mir liegt, dann bitte gibt es mir noch im Gottesdienst Rückmeldung, aber wenn es nicht an mir oder an den Predigern liegt, dann darf ich euch ermutigen, künftig ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das ist grundsätzlich sehr angenehm, wenn man nicht einmal vier Reihen leer vor sich sieht, sondern Menschen, weil es geht ja nicht darum, zu den Sesseln zu sprechen. Was ein sehr herausforderndes Wort, ich bin einer, der manchmal recht provokant ist, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, zu mir sind auch oft nicht schöne Dinge gesagt worden. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich durchaus auch mit jedem hier im Raum teile, dass einmal beschimpft wird, dass man irgendwo lächerlich gemacht wird oder so, das ist nicht angenehm. Und es hilft ein Stück weit, wenn man natürlich weiß, es geht nicht nur mir, sondern es geht auch andere so. Bei mir zum Beispiel war es so, dass in der Vergangenheit sehr oft mein Name, also vor allem der Nachname, dann durch den Dreck gezogen wird. Ich glaube, es gibt keine Variante, die ich noch nicht gehört habe. Warum? Ich weiß nicht. Offensichtlich hat es den Leuten gefallen, aber mittlerweile bin ich draufgekommen, bin in guter Gesellschaft. Letztens hat mir jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich wahr ist, aber dass das Wort Luder, das ja heute leider wieder eine Renaissance erlebt, im Zusammenhang mit Formel 1, mit Boxen-Luder und Promi-Luder und so weiter, dass es zurückgeht auf den Namen Martin Luthers. Und dann denke ich mir, wenn man seinen Namen so verschandelt hat, dann bewege ich mich in guter Gesellschaft. Das andere ist das Wort Protestanten. Heute viele Evangelische sagen mit Stolz, wir sind Protestanten, oder auch wir in den Freikirchen sagen, wir sind zwar nicht evangelisch, aber wir sind durchaus Protestanten. Wie ist zu dem Namen gekommen? Das sind die Protestierer, die immer gegen alles sind. Das war eigentlich ein Schimpfwort. Und heute, glaube ich, wenn jemand sagt, ich bin Protestant, dann drückt er damit nicht negativ aus, ich protestiere überall und ich bin gegen alles, sondern gegen durchaus ein Stück weit auch der eigenen Identität. Und jetzt kann man dann natürlich sogar in der Geschichte nur weit zurückgehen, bis hin zu Jesus. Selbst Jesus ist ja beschimpft und lächerlich gemacht worden. Matthäus 11 heißt von ihm, er ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Eine heftige Aussage. Ich meine, wenn man weiß, was das damals geheißen hat, Jesus als Gelehrter, als jüdischer Rabbi, der dem unterstellt wird, mehr oder weniger ein Freund von Prostituierten und von Betrügern und so weiter zu sein. Also man, das ist ja nicht was ihn jetzt mit Stolz auszeichnet, sondern im Gegenteil, man wollte ihn offensichtlich schlecht machen. Aber es hat, muss man auch ganz ehrlich sein, es hat ja auch seinen Grund gehabt, warum er so dargestellt wurde. Und ich möchte gerne mit euch einer dieser Stellen lesen, warum Jesus so beschimpft wurde. Und wir können uns dann am Ende von der Predigt nochmal fragen, könnte es nicht vielleicht sogar ein Stück weit eine Auszeichnung sein? Ich möchte mit euch heute Lukas 5, die Verse 27 bis 33 lesen. Und eben, weil heute vielleicht, weiß nicht, offensichtlich gibt es hier noch mehr Bibeln, das freut mich sehr. Es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man den Bibeltext mit dabei hat. Darum haben wir gedacht, nimm ihn EDV-mäßig mit. In der frohen Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Aha, okay. So. Also Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Lukas 5, 27 bis 32 möchte ich gerne vorlesen. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Danke, Herr Jesus, dass es dein Wort ist, mit dem wir uns befassen können. Danke, Herr, dass wir von dir, von dem, wie du auf dieser Erde gelebt hast, viel lernen können. Und ich bete, Herr, darum, dass es auch heute ganz praktisch geschieht, bei jedem Einzelnen. Lass uns erkennen, wie tief und wie lehrreich auch dein Wort für uns ist, Herr. Amen. Mein Thema heute, ich habe so eine Reihe, begeistert von Jesus, ich habe das Thema genannt, begeistert von Jesus und das Leben steht Kopf. Begeistert von Jesus und das Leben steht Kopf. Jesus befindet sich, das wird jetzt aus dem Text da direkt aus dem Vers 27 nicht klar, aber die Verse davor, wenn wir lesen, wird klar, er befindet sich in seiner Wahlheimat in Kapernaum. Dort, wo er viel gelebt hat, wo er auch viele Freunde hat, wo er direkt zuvor einen Aussätzigen geheilt hat, einen Gelähmten geheilt hat, einen Fischer reich gemacht hat. Seine Boote waren so voll, die waren schon fast versunken. Und was geschieht in der Situation? Er sagt nicht zu dem Fischer so, und jetzt kümmere dich um die Fische und schau, dass du ordentlich Knete machst, sondern er sagt, komm und folge mir nach. Und der Fischer, völlig unvorstellbar, verlässt das volle Boot voller Fische und folgt Jesus nach. Und dann wieder eine ähnliche Begebenheit, diesmal an einem Zollhaus. Ich habe es gerade gelesen. Mein erster Punkt heute, begeistert von Jesus, werde sein Jünger. Jesus ist unterwegs, möglicherweise direkt von dem Gelähmten, möglicherweise war er beim Petrus selbst zu Hause, wo er sich ja öfters ausgehalten hat. Wir wissen es nicht so genau, auf jeden Fall, er ist unterwegs und er sieht an diesem Zollhäuschen einen Mann sitzen. Zoll, wenn wir heute Zoll hören, also meine Erinnerung ist dann sehr oft, wenn ich ins Ausland fahre oder wenn man irgendwo fliegt, man fährt dann die Grenze, vor vielen Jahren auch noch mit Reisepass und dann die Frage des Beamten, haben Sie was zu verzollen? Und von daher schnell natürlich auch der Gedanke naheliegend, naja, wenn der da am Zoll sitzt, der sitzt vor einem Schranken und wartet halt, und dass die Leute ihm was zollen und ihn durchlassen. Zoll, es gibt ja verschiedene Arten des Zolls und diese Art des Zolls finden wir eigentlich in der Bibel so nicht, sondern der Zoll war eigentlich so eine Mischung zwischen Finanzamt und einem Parksheriff. Finanzamt von wegen als Gebäude, wo ich eigentlich letztendlich meine Steuern bezahlen muss. Heute geht ja das bei uns ja alles automatisch, gell? Ich gehe irgendwo, gehe an Tankstelle und tank oder gehe ins Geschäft und zahle und automatisch bezahle ich dort ja schon meine Mehrwertsteuer mit. Oder aber man macht es online, Online-Banking oder was auch immer, Steuererklärung, das wird alles schon über den Computer erledigt. Das hat es damals alles noch nicht so gegeben, sondern wenn jemand Steuern bezahlt hat, so musste er zum Zollhaus hingehen, sagen die Waren, die er konsumiert hat oder eben die Steuer offenlegen, die er zu bezahlen hatte und musste es dort bezahlen. Nur der Beamte dort war eben kein Beamter, war kein Angestellter jetzt vom Staat, sondern diese Zöllner waren eben Pächter, Steuerpächter. Sie haben für ein bestimmtes Gebiet, haben es gemietet, unter Anführungszeichen, haben es gepachtet, haben alle Einnahmen, die sie bekommen haben, gekriegt, aber für das, dass sie dieses Grundstück da oder dieses Gebiet gepachtet haben, zahlen müssen. Und von daher haben sie natürlich, umso mehr Steuern sie eingehoben haben und umso besser sie gewirtschaftet haben und alles eingetrieben haben, umso mehr Gewinn haben sie gehabt, weil die Steuer, die sie abgeliefert haben, war immer dieselbe. Dass natürlich diese Zöllner nicht besonders beliebt waren, ist naheliegend. Ich meine, keiner von uns, glaube ich, hat gerne jetzt mit dem Finanzamt als solches zu tun, wobei das bei heute bei weitem ja nicht so abläuft. Damals natürlich hat man das wirklich an einzelnen Personen ableiten können, oder wenn das dann ein großes Gebiet war, dann hat es ja da eben einen Oberzöllner gegeben und der hat dann seine Mitarbeiter gehabt und so weiter. Aber das war immer letztendlich ein privates Unternehmen. Jesus ist unterwegs, sitzt bei diesem Zollhäuschen, sieht er eben diesen Levi sitzen. Und Jesus sagt im Prinzip eigentlich nur einen Satz: Folge mir nach. Wir wissen nicht, was die Geschichte vorher war. Ich glaube nicht, dass das die erste Begegnung war zwischen Levi und Jesus. Vielleicht das erste Gespräch, aber ich nehme an, nachdem Jesus in Kapernaum ja sehr viel gewirkt hat, dass Levi ihn durchaus schon gesehen hat, in der Menge zugehört hat, gesehen hat die Wunder, die geschehen sind. Und auf einmal geht dieser Jesus direkt auf ihn zu und spricht ihn ganz persönlich an und sagt: Folge mir nach. Ich würde es vielleicht heute ein bisschen anders übersetzen: Begleite mich, sei mein Jünger. Das ist das, was das ausdrückt. Es geht nicht darum, so, folge mir jetzt nach, ich gehe da hinten zu dir und du geh mir nach, sondern es geht um ein langes Begleiten durch das Leben. Der Begriff, der biblische Begriff dafür ist eigentlich in der Regel Jünger sein. Und was tut der Levi? Er wartet nicht lang. Er steht auf, er verlässt alles, was er hat, alles, was er besitzt, und er wird Jesu Jünger. K&K, kurz und knackig, in zwei Versen lesen wir, wie buchstäblich ein ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird. Plötzlich ist er nicht mehr Zöllner, treibt er nicht mehr die Steuern ein, weiß vielleicht sogar nicht einmal, was der nächste Tag bringen wird, aber das, was er von diesem Jesus gesehen und erlebt hat, das überzeugt ihn, dass er sagt: Okay, ich gehe mit, wo auch immer hin mich das folgen wird. Und ich stelle jetzt provokant die Frage: Wie schaut es bei uns aus? Wie schaut es bei dir aus? Wenn ich diesen Jesus ein bisschen kennengelernt habe, manches gehört und gesehen habe, selber in der Bibel gelesen habe, was traue ich ihm denn zu? Bin ich bereit, sein Jünger zu sein, ihm nachzufolgen? Schau jetzt durch die Reihen und sieh da viele alte Hasen, die sie, ich will euch ja nichts Böses unterstellen, aber die sie jetzt denken: Ja, also die Entscheidung habe ich getroffen und was wir schon alles gemacht haben und so weiter und so fort. Und ich sage: Genial, super, es freut mich. Aber bleiben wir nicht dabei stehen. Schauen wir nicht nur immer zurück auf das, was einmal war, sondern schauen wir vor. Im Rahmen meines Studiums, ich war ja viele Jahre in der Mission tätig, hat es mich interessiert, man lernt ja, weiß ich, inwiefern das bekannt ist, dass im Neuen Testament 5 Missionsbefehle gibt. Einen in Matthäus 28 und dann den nächsten in Markus 16 und den nächsten in Lukas 24 und in Johannes 20 und in der Apostelgeschichte 1. Und klar, die Stoßrichtung grundsätzlich ist immer ähnliche, aber es ist doch sehr unterschiedlich. Und ich habe mich dann ernsthaft gefragt: Ja, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Zeuge sein? Soll ich predigen? Soll ich Jünger machen? Soll ich warten, bis eine Berufung kommt? Was ist dran? Ich will ja das tun, was Jesus mir sagt. Und ich habe mich dann sehr intensiv mit diesen Befehlen auseinandergesetzt, auch vom Griechischen heraus. Und für mich war es sehr eine erstaunliche Erkenntnis, die mich gefragt: Was hat Jesus wirklich auch in der Befehlsform gesprochen? Es wird ja gerne was in Deutsch in der Befehlsform im Imperativ übersetzt, aber steht es auch im Griechischen, so hat es Jesus so gesagt. Und ich bin draufgekommen, es gibt im Prinzip nur ein Wort, ein einziges Wort in diesen ganzen 5 Missionsbefehlen, das wirklich auch in der Befehlsform so wahrscheinlich von Jesus ausgesprochen wurde. Und dieses Wort lautet: Machet Jünger. Von daher glaube ich, steht es gut uns gut an, wenn wir das auch umsetzen. Aber zum Jünger machen gehören natürlich immer zwei. Wer in diesem Text war der Aktive? Levi oder Jesus? Wenn wir Jünger Jesus sind, in der Nachfolge sind, glaube ich, ist es gut, und ich möchte dazu sehr ermutigen, zu überlegen, wen kann ich in der Jüngerschaft anleiten? Oder nehmen wir es Mentoring oder Coaching oder wie auch immer die neumodernen Worte dafür heute sein mögen, mit den unterschiedlichen Akzentuierungen. Aber den einen Befehl, den Jesus uns gibt, heute, ist: mach Jünger. Entweder bin ich der Menti, bin ich der, der gecoacht werde, oder ich sollte eigentlich der sein, der andere coacht. Und gerade wenn ich Erfahrung habe, wenn ich einen langen Weg mit Jesus gehe, dann wäre ich eigentlich in der Rolle, in der Jesus jetzt ist, dass ich auf Personen zugehe und sage: hey, ich möchte dich gerne begleiten. Muss jetzt nicht heißen, dass man jetzt 3 Jahre lang mit wie Jesus, der täglich zusammen unterwegs ist, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, wenn ich das Christ leben will, wenn ich die Bibel lese, dann entstehen Fragen. Fragen, die im Hauskreis vielleicht mir teilweise nicht stehen traue. Im Gottesdienst ist es sowieso schwierig. In so einer Jüngerschaftsbeziehung, in einer intensiven Zwarerschaft, gibt es aber die Möglichkeit. Und ich glaube, dazu werde ich später noch kommen, dass es Möglichkeiten gibt, das ganz praktisch auch heute umzusetzen. Matthäus, sein Leben auf jeden Fall, hat diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, radikal auf den Kopf gestellt. Und das Erste, was er macht, und das begeistert mich eigentlich beim Levi, muss ich ganz ehrlich sagen, er macht ein großes Fest. In Vers 29, wir haben es gerade gelesen, heißt es: und Levi richtete ihm, also Jesus, ein großes Mahl zu in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Also Levi macht ein großes Fest. Nicht nur irgendwie so ein kleines Mittagessen, nicht irgendwie so Kirchenkaffee noch nachher oder sowas, sondern, wie es wörtlich heißt, ein großes Festmahl. Also das war eine richtige Feier. Und wer ist alle da? Levi als Gastgeber, Eglor. Jesus, er ist ja der Ehrengast, er steht da im Mittelpunkt. Wie wir aus Vers 30 dann noch nachher erfahren werden, waren auch seine Jünger da. Wobei wir da Jünger jetzt nicht auf die 12 beschränken dürfen. Die Berufung der 12 folgt eigentlich erst nachher, sondern einfach, es waren Menschen, die ihm nachgefolgt sind, also durchaus auch mehrere. Und eben, wie es ihm heißt, eine Menge von Zöllnern und anderen. Den Grund, warum Matthäus da diese Riesenparty geschmissen hat, erfahren wir nicht. Vielleicht als Abschiedsfeier, dass er sich gedacht hat, jetzt habe ich jahrelang mit meinen Zöllnerkollegen zusammengearbeitet, weil man dadurch, dass ich in der Gesellschaft nicht so gut angekommen bin, klar, dann verbündet man sich mit denen es ähnlich geht, völlig natürlich. Vielleicht war es, wie wir heute sagen würden, dass es eine neue Geburt, oder wir feiern ja heute traurigerweise die Taufe, weil wir ja, ich sage es ein bisschen provokant, die Wiedergeburt oder diese Entscheidung für Jesus von der Taufe getrennt haben. Da ist ja ein großer zeitlicher Abstand, den ich eigentlich so in der Bibel nicht finde. Von daher, vielleicht hat er dieses gefeiert, dass er gesagt, jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Auf jeden Fall, er hat alle eingeladen, die ihm wichtig sind. Menschen, die bisher sein Leben geprägt haben, die Zöllner und die anderen. Und Menschen, die sein neues Leben wesentlich prägen werden, Jesus und seine Jünger. Aber das Schöne ist, es sind nicht 2 Gruppen. Ich sage es provokant, bei unserer Hochzeit war es ja nichts anderes, wenn man irgendwelche großen Feiern hat. Da sitzen auf der einen Seite die Christen und auf der anderen Seite sitzen dann halt die anderen, die Arbeitskollegen und so weiter. Ja, keine Berührungspunkte. Weil es könnte ja sonst passieren, dass die miteinander ins Reden kommen. Nein, lasst mich so ein bisschen provokant formulieren, aber ich glaube, dass das, was Levi da macht, das Beste ist, was er machen kann. Gerade als Jungbekehrter. Matthäus oder Levi ist eben begeistert von Jesus und er bringt andere mit ihm in Kontakt, indem er sie nicht voneinander trennt bei einer großen Feier, sondern indem er sie zusammenbringt. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Frischbekehrten sind die besten Missionare. Wenn jemand frisch Jesus kennenlernt, voller Begeisterung, erinnere mich zurück an meine Jugendjahre, was wir da alles an, ja, teilweise Naiven und Dummen gemacht haben, einfach aus der Begeisterung heraus. Heute würde ich es nicht mehr machen. Zum einen, weil ich mich wahrscheinlich zu schauen würde, und zum anderen, weil ich einfach jetzt mehr Know-how habe und nicht mehr so naiv handeln würde in manchen Punkten. Von Levi können wir da was lernen. Er hat in dem Sinn da nicht naiv, dumm, sie lächerlich gemacht, sondern hat sich gedacht, Moment, jetzt habe ich Freunde, die sind richtige Profis in Glaubenssachen, und da habe ich andere, die haben dringend notwendig, dass sie mir über diese Glaubensfragen nachdenken. Bringen wir die zwei einfach zusammen. Mitten untereinander. Und sie reden miteinander. Und ich bin mir sicher, Glaubensthemen sind da im Vordergrund gestanden. Da brauche ich gar nicht viel provozieren, da brauche ich gar nicht irgendwelche heiligen Themen ansprechen. Man beschnuppert sie und sehr schnell werden die anderen draufkommen, was ich glaube oder was der andere nicht glaubt. Eine natürliche Möglichkeit. Wenn ihr mal am Nachmittag eine Zeit habt, ihr werdet auf der Terrasse sitzen oder sowas, dann nehmt ihr euch eine Bibel, schlagt es auf bei 1. Mose 1 und fangt einmal vorne zum Lesen an. Und ihr möchtet euch ermutigen, baut einen Filter ein. Den Filter Essen. Und dann lest einmal die Bibel durch, wie oft Essen in der Bibel vorkommt. Fangt an beim Paradies, geschaffen worden mit den Äpfeln, mit den verschiedenen Früchten und so weiter. Dann der Sündenfall, haben im Essen. Ja. Dann kommen wir Kain und Abel, da ist jemand, der sein Essen verbrennt, der einen gefällt und den anderen. Und so kannst du die Bibel durchgehen, Jakob und Esau und. Essen spielt in der Bibel eine wahnsinnig große Rolle. Und wie schaut es bei uns heute aus? Wie verbringst du deine Mittagszeiten? Schnell Mikro, irgendwas kurz aufgewärmt, am Arbeitsplatz noch vielleicht, dass wir weiterarbeiten können oder irgendwie ein Wurstsemmel unterwegs im Auto von Punkt A nach Punkt B und so weiter. Ich glaube, es hat einen Grund, warum Essen in der Bibel einen großen Stellenwert hat. Natürlich dient es der Nahrungsaufnahme, gar keine Frage, aber es bringt Menschen zusammen. Man redet miteinander, Beziehungen werden gepflegt, man lernt sie kennen und. Wie viele Ehepaare haben sie auf der Hochzeit eines anderen kennengelernt? Weil man einfach dort Zeit zum Reden hat. Und. Ich glaube, es ist gut, ein bisschen neu zu überlegen, wie setze ich meine Mahlzeiten ein. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Thema Jüngerschaft. Wenn man sagt, frühstücken tue ich sowieso jeden Tag, warum nehme ich nicht ein Frühstück und setze es bewusst ein, Zeit mit jemandem zu verbringen? Habe ich einen jungen Mann aus der Gemeinde angesprochen, bei dem habe ich gewusst, der arbeitet im Kino, das heißt, der arbeitet immer nachmittags und am Abend. Treffen wir uns alle zwei Wochen und frühstücken wir miteinander. Er hat sonst gar nicht gefrühstückt, so hat er wenigstens ein Frühstück gekriegt. Und wir haben einfach gequatscht. Über viele Dinge des Lebens, wie es ihm geht, in der Beziehung und dieses und jenes. Und es war gut. Und wenn ich sehe, über diese zwei Jahre, die ich jetzt begleitet habe, welche Veränderung da stattgefunden habe, dann ermutigt mich das total. Und ich möchte die ganz persönlich ermutigen. Überleg einmal, gibt es nicht irgendeine Mahlzeit, wo du sagst, die möchte ich bewusst mit jemandem verbringen, den ich im Glauben fördern möchte. Und dann sprich ihn an. Wart nicht, dass er kommt und sagt, bitte darf ich mit dir Mittag essen. Sprich du ihn an. Ich glaube, es ist eine geniale Möglichkeit, die wir viel bewusster einsetzen sollten. Und von daher bin ich auch sehr dankbar für Frauen. Erstens einmal, weil sie das schon viel besser verstanden und erkannt haben. Frauenfrühstückstreffen funktionieren hervorragend. Frauen treffen sich viel öfter zu den Mahlzeiten und so weiter. Und von daher glaube ich, dass da wir Männer von den Frauen in diesen Bereichen lernen können. Wir treffen uns lieber auf ein Bier. Ja? Aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn man beim Essen zusammen sitzt. Manchmal muss man eben beim Essen auch ruhig sein, gell? Ein Bier ist immer schnell geschluckt, aber wenn man dann einmal den Mund voll hat, dann kann der andere mal ausreden oder so. Ja? Nur so als kleine Tipps, die wir durchaus, wie Männer, auch mal von den Frauen lernen können. Oder aber, wie sie natürlich mithelfen, dass auch Feste in der Gemeinde gefeiert werden. Also es ist ein Miteinander. Spielen wir das nicht gegeneinander aus. Aber, ist ja so üblich, gell? Hat man mal ein Rieselfestel, ist einmal ein Gaudi, passt einmal die Stimmung, passt ein Miteinander. Man redet über so total praktische Themen aus dem Leben, aber dann gibt es immer Leute, denen das nicht passt. Die haben immer was zum Aussitzen. Und die gibt es überall. Und bei Jesus hat es das auch gegeben. In seiner Zeit waren das eben damals die Pharisäer und Schriftgelehrten, Vers 31, und Jesus antwortete, und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst ihr und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Das wird einmal typisch. Ich meine, eigentlich regen sie sich ja über Jesus auf, aber natürlich geht man dann nicht zu Jesus direkt, weil der wissen schon, der sagt sehr wohl, was ihm nicht passt. Nein, also typisch österreichisch, gar hintenrum, so Fenster einer, hey, man siehst du nicht das Gesindel da mit dem und so weiter? Und nein, also ich würde mich da nie damit abgeben. Ja? Jesus kriegt das mit, merkt, dass da irgendwer so beim Fenster blöd einer meldet. Denkt sich, Moment. Um das kümmert ich mich. Und so geht er direkt dann auf die zu. Und dann steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Mein dritter Punkt heute, begeistert von Jesus, weil er der Arzt ist. Die Aussage, die Jesus da den Pharisäern antwortet, die kann man ja, wenn man böse sein will, falsch verstehen. Könnte sagen, so in die Richtung, ja, die Pharisäer, das sind eben die Gerechten und die Gesunden und eben die Zöllner und die Sünder, das sind eben die Kranken. Ein Arzt behauptet, wer glaubt, gesund zu sein, der wurde noch nicht gründlich genug untersucht. Und ich glaube, das trifft auf die Pharisäer auch zu. Bin so lang gesund, bis mir Arzt einmal richtig unter die Lupe nimmt und dann sehr wohl feststellen wird, das und das und das und ja, alles Mögliche, was auf einmal nicht passt. Und das ist bei den Pharisäern nicht anders. Sie haben sich gut gefühlt, sie haben gemeint, ja, ich bin gerecht und wir sind die Guten und so weiter. Aber, und da ist, glaube ich, wichtig, auch den Zusammenhang im Neuen Testament zu sehen, gibt ja genügend Stellen, wo Jesus ja mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten sehr klar debattiert, wo einer klar aufzeigt, wo sie falsch liegen. Wo das vielleicht außen zwar hui, aber das Verhalten innen sehr wohl pfui ist. Aber wenn ich es nicht wahr haben will, naja, solange fühle ich mich natürlich gesund. Jesus geht es da in der Aussage nicht darum, dass er sagt, ihr seid die Gerechten und ihr seid die Guten, sondern er sagt, horchen werden nur die auf mich, die sich bewusst sind, dass sie eben auch Sünder sind, dass sie krank sind, dass sie was falsch machen. Die Gerechten, die meinen gerecht zu sein, die werden sowieso nicht hören. Und von daher meine Frage jetzt an die: Wofür brauchst du Jesus? Wurdest du schon gründlich genug untersucht, um zu wissen, wo die Probleme liegen? Merk bei mir selbst, Jesus ist ein Arzt, den nehmen wir gerne in Anspruch, wenn es ums ewige Leben geht. Weil was? Das ewige Leben, das gibt es nur mit Jesus. Aber wenn es dann in den Alltag hineingeht, ins praktische Leben, dann wird es manchmal schwierig. Wenn man krank ist auf einmal. Es ist viel leichter, jetzt zu einem praktischen Arzt zu gehen, den ich halt von Angesicht zu Angesicht sehe, und ihm meine Krankheit zu sagen, in der frohen Hoffnung, er gibt mir irgendwelche Tabletterl, es zu Jesus zu kommen und sagen, bitte hilf mir. Ich würde es jetzt nicht gegeneinander ausspülen, Aber meine Frage auch an mich selbst ist, was ist die erste Priorität? Ist die erste Priorität einmal der Hausarzt, der gleich um die Ecken ist und der mir schnell was verschreibt? Oder vielleicht gar nicht einmal so weit. Ich habe in meinem Apothekenschrankerl ja sowieso immer diverse Tropferl und Tabletterl und so weiter, weil für die Probleme, die ich habe, und greife einmal dort hin und wenn das nicht hilft, naja, dann können wir vielleicht doch einmal anfangen zu beten. Oder umgekehrt. Jesus ist der Arzt und ich habe selbst mehrfach erleben dürfen, dass Gott heilt. Aber auch mehrfach erlebt, dass es nicht so ist. Bis hin zu dem, dass man selbst Ärzte nicht helfen können. Sie helfen mir, mein Asthma zu lindern. Weg geht's nicht. Und insofern möchte ich euch ermutigen, Jesus, das ist den Arzt, zu erleben. Ganz praktisch, auch körperlich. Aber ich gehe sogar heute nur einen Schritt weiter, einfach weil es auch im Gottesdienst schon ein bisschen angeklungen ist. Und ich finde es gut. Ich glaube, in vielen Bereichen ist unser Denken krank. Aus dem ganz einfachen Grund, wir sind Kinder unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Wir sind geprägt von unserer Gesellschaft und von unserer Zeit. Und es gibt durchaus Bereiche, wo wir sagen, das passt mir nicht und da möchte die anders handeln. Ich sage jetzt einmal ein provokantes Thema, zum Beispiel das Thema Abtreibung. In der Gesellschaft gibt es viele, die sie befürworten und die Mutter soll selbst bestimmen und so weiter. Aber ich denke, da sind wir uns als Christen doch großteils einig, dass wir merken, na, also irgendwie, das passt nicht, weil dieses Kind, auch wenn es ungeboren ist, ist trotzdem ein von Gott geschaffenes Wesen. Ja? Die Gefahr ist, dass man dann, wenn jemand doch einmal abtreibt, aus was auch immer Gründen, dass man dann schnell mit dem Finger auf die Person zeigt. Ich sage nur ein bisschen ein krasseres Beispiel. Wenn jemand Ehebruch begeht, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wenn jemand geizig ist, wird er sogar noch als guter Christ dargestellt, weil er mit seinem Geld richtig umgehen weiß. Und dann schlage ich 1. Korinther 5 auf. Und dann steht die Ehebrecher, die Götzendiener und die Geizigen werden das Himmelreich nicht sehen. Und dann frage ich mich, sind wir von der Gesellschaft geprägt, von wegen Geiz ist geil und so weiter, aber haben es am Wort nicht geprüft? Timo hat vorhin das Beispiel gebracht mit dem Radfahrer, der vom Weg abgekommen ist und dann gestürzt ist. Wisst ihr, wie die Jünger am Anfang genannt wurden? Anhänger des neuen Weges, Apostelgeschichte 9, Apostelgeschichte 24 und so weiter, die wurden nicht Christen genannt, andere haben ihnen das auch wieder, da sind wir wieder bei der Einleitung, um sie über sie lustig zu machen, ja, das sind die Christen, die halt Christus nachfolgen. Ihre Eigenbezeichnung war Anhänger des neuen Weges. Was heißt das? Macht keinen Sinn. Macht dann Sinn, wenn ich die Brücke zum Alten Testament schlage und was? Weg? Derek, wie das hebräische Wort ist, ist ein Begriff für Lebensweise. Oder wir würden heute sagen Ethik oder Moral. Weise mir her deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Da geht es nicht darum, dass Gott uns sagt, so, heute fährst du auf der A7, sondern wie gestalte ich mein Leben? Geh nicht auf den Weg, den die Sünder gängen. Da geht es nicht darum, dass das der Weg ist, der da in die Sackgassen rein und dieses Haus da am Ende und so weiter. Da geht es um die Lebensweise. Es geht um die Ethik. Wir konzentrieren uns so gern auf die theologischen Themen und verlieren aus den Augen den Bezug zum realen Leben. Woher beziehe ich meine Identität? Wie gestalte ich mein Leben? Es geht hin bis zum Einkaufen. Wie gehe ich mit dem Geld um und. Die Bibel ist voll davon. Und ich würde mir wünschen, ich habe jetzt bei uns in der Gemeinde angefangen, eine Bibelstunde einzurichten mit dem Thema Ethik. Weil ich einfach gemerkt habe, ich glaube, wir haben da dringenden Nachholbedarf. Damit wir eben nicht vom Weg abkommen und wenn wir zurück wollen, dann stürzt uns schnell auf. Und selbst wann, bleiben wir nicht dabei stehen. Begeistert von Jesus und das Leben steht Kopf. Was heute waren manche provokante Aussagen, die ich gemacht habe. Aber ich bin überzeugt, ein Leben mit Jesus wird uns, gerade wenn wir die Parallele zur Gesellschaft sehen, wird unser Leben in vielen Bereichen auf den Kopf stellen. Zum einen, weil er uns auffordert, sein Jünger zu sein, ihm nachzufolgen. Und ich möchte ermutigen, das nicht nur alleine in der Stille zu machen, sondern so wie es biblisch ist, eigentlich in der Jüngerschaft, in der Zweierschaft, im Miteinander, in der Kleingruppe, im Hauskreis, wo auch immer du das lebst. Aber es ist wichtig, nicht nur immer Input, 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 sondern die Möglichkeit auch zu haben, das zu reflektieren, miteinander auszutauschen, füreinander zu beten. Jesus lädt uns ein, so wie ihm ein Levi eingeladen hat, dass du sein Jünger wirst und dass du Jünger machst. Ich möchte auch ermutigen, andere mit Jesus in Kontakt zu bringen. Und ich glaube, dass das Essen eine geniale Möglichkeit ist. So wie wir es da gesehen haben. Überleg, wo und welche Mahlzeiten du ganz bewusst Gott auch da zur Verfügung stellen kannst, um dieser Mahlzeit einen neuen Sinn zu geben. Und zum Schluss, weil eben Jesus unser Arzt ist, möchte ich dir ermutigen, auch dein Denken und dein Handeln erneuern zu lassen. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns darauf einlassen, dann wird nicht nur in Levis Leben Kopf stehen, sondern auch unser Leben. Matthäus hat es so verändert, oder Levi, wie er da genannt wird, hat es so verändert, dass er letztendlich, das habe ich gerade anklingen lassen, das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Er hat uns überliefert, wie Jesus gelebt hat. Als ein Zöllner, also aus der Gesellschaft Ausgestoßenen, den, über den sie die religiösen Führer lustig gemacht haben, er ist es, der uns das Wort Gottes weitergegeben hat. Genial, welchen Weg Gott mit einem Menschen haben kann. Und ich bin überzeugt, das möchte er auch mit dir haben. Amen.